Schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei den Daily Meditations. Heute für Freitag, den 26. März. Nach dem Gebetskampf am Ölberg kommt nun die Verhaftung. Ja, ich lese Lukas 22, die Verse 47 bis 53. Noch während Jesus das sagte, näherte sich eine Truppe. Judas, einer der 12, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Aber Jesus sagte zu ihm: Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Da verstanden seine Begleiter, was geschehen sollte. Sie fragten: Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach einem der Männer, die dem Hohepriester unterstanden. Er hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte: Hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich an die Leute, die ihn festnehmen wollten, die führenden Priester, die Hauptmänner der Tempelwache und die Ratsältesten. Er sagte: Mit Schwerter und Knüppeln seid ihr hier angerückt. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich war täglich bei euch im Tempel, aber dort habt ihr keine Hand gegen mich erhoben. Doch jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. In Sachen Verhaftung zeigt Lukas eher Gemeinsamkeiten mit Johannes als mit Markus. Jesus wird uns als Handelnder geschildert und Judas als Leiter des Haufens, die Jesus verhaften wollen. Der Kuss wird nicht ausgeführt, anders als bei Matthäus und Markus. Da wird geküsst. Bei Johannes fällt der Kuss ganz weg. Auch die Flucht des Schülerkreises wird nicht erwähnt. Die eigentliche Verhaftung erfolgt erst im morgigen Text. Die Gegenwehr des Schülerkreises führt zum Ohrabschlagen. Bei Lukas erfolgt dann durch Jesus eine Heilung. Lukas erzählt uns, dass Judas Jesus einen Kuss geben will. Jesus spricht Judas daraufhin an: Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus? An dieser Stelle kann man sehr schön sehen, dass die Formulierung Menschensohn ganz einfach durch ich oder mich ersetzt werden kann. Ja, und dann dieser Kuss. Ein Kuss unter Freunden drückt Freundschaft, Nähe und Vertrautheit aus. Und hier dient ein Kuss dem Gegenteil, Auslieferung und Gewalt. Aber wie gesagt, es kommt nicht zum Kuss. Ja, durch die Worte von Jesus begreift der Schülerkreis, was sich hier anbahnt. Ihre Reaktion: Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Einer wartet nicht ab, die Antwort. Du weißt wer? Das hat dir Johannes geflüstert. Du weißt, wie der Knecht des Hohepriesters hieß, der das Ohr verlor? Sagt dir nicht der Lukas, flüstert dir wieder der Johannes. Der schreibt viel später und bietet solche Details. Bemerkenswert. Jesus reagiert, ja, vielleicht unwirsch auf die gewaltsame Verteidigungsbereitschaft. Er sagt: Lasst ab oder bis hierher. Woran denkst du bei der Formulierung Knecht des Hohenpriesters so wörtlich? Schickt der Hohepriester einen Sklaven mit? Wahrscheinlich fungiert der Typ wie eine Art Stellvertreter des Hohepriesters. Erinnert euch an das Gleichnis, in dem ein König verreist und vorher Sklavengeld anvertraut. Das war eine hoheitliche Stellung. Vielleicht leitet dieser Knecht des Hohepriesters im Namen seines Herrn diese Unternehmung. Dann macht es Sinn, dass ihm das Ohr abgeschlagen wird und nicht irgendeinem Hansel. Auf jeden Fall kommt hier ein Schwert zum Einsatz und Jesus, der ja vom Schwerterkauf sprach, scheint nicht so erfreut über dessen Benutzung zu sein. Dann wendet sich Jesus an die hohen Priester, die Ratsältesten. Sie haben ihn nicht im Tempel ergriffen, sondern jetzt bewaffnet. als ob sie einen Räuber gefangen nehmen wollen. Jesus deutet das Geschehen, indem er davon spricht, dass dies die Stunde der Finsternis ist. Am Anfang seines Evangeliums schrieb Lukas, dass Jesus als Licht denen leuchtet, die in der Finsternis leben. Nun beginnt die Finsternis sich auszubreiten. In dieser Szene steht mir Jesus so vor Augen. Er handelt nicht, er redet. Und seine Worte sind klar und entlarvend. Der Finsternis begegnet Jesus nicht mit Gewalt, sondern mit Worten. Worte geben auch in der Finsternis Licht. Das will ich mir merken. Benennen und vorher wahrnehmen, deuten, entlarven. So kann man Licht erzeugen. Schauen wir uns die Figur des Judas genauer an. Ich entdecke eine Entwicklung. Wie seht ihr das? Ich habe den Eindruck, dass Judas in den vier Evangelien immer dunkler gezeichnet wird. Das hat dramatische Auswirkungen in der Geschichte gehabt. Anfangs ist klar, Judas ist einer von den Zwölfen, einer von uns. Beim letzten Pessach spricht Jesus davon, dass er ausgeliefert wird. Bei Markus und Matthäus fragen seine Schüler Jesus nacheinander, doch nicht ich? Und dann folgt das Wehewort von Jesus. Und dann erzählt uns Lukas, dass der Schülerkreis miteinander spricht, wer von ihnen es wohl wäre. Das erzählt uns nur Lukas. An dieser Stelle heißt es bei Matthäus, dass Judas Jesus fragt, ich bin's doch nicht. Und das klingt scheinheilig, denn er hat bereits mit den Hohepriestern über Jesu Auslieferung verhandelt. Und Jesus antwortet ihm, du sagst es. Später bringt Matthäus die Tat des Judas in Verbindung mit einem Ereignis, das in der Geschichte Israels als Beispiel für einen besonders bösen Verrat bekannt war. Ahithophel. Ich weiß es gerade nicht. Ein enger Berater des Königs David machte gemeinsame Sache mit dem aufständischen Absalom. Als der Aufstand misslang, ging er hin und erhängte sich. 2. Samuel 17. Darum berichtet Matthäus vom Selbstmord des Judas. Die frühen Christen, alle jüdischer Herkunft, verstanden, Judas war einer wie Ahithophel. Er ist den Tod des Verräters gestorben. Der Auslieferer wird zum Verräter. Auch die Sache mit den 30 Silberlingen und dem Kuss bei der Gefangennahme haben ihre Grundlagen in der hebräischen Bibel. Im Lukasevangelium wird uns dann erklärt, wie es zur Auslieferung durch Judas kommen konnte. Er steht unter dem Einfluss Satans. So verkörpert Judas den abtrünnigen Exgläubigen, der dann in der Apostelgeschichte auch den schmachvollen Tod eines Ungläubigen stirbt. So wird mit Blick auf die hebräische Bibel berichtet, Judas sei auseinandergeborsten, seine Eingeweide herausgefallen und das Land, auf dem er zugrunde ging, bleibe für immer wüst und unfruchtbar. Geldgierig und fast heimtückisch wird Judas dann im Johannesevangelium gezeichnet. Nur Johannes berichtet von Judas als einem Dieb. Der kann Jesus unmöglich nahe gestanden haben, oder? Mehrmals wird betont, dass der Teufel hinter Judas steht. Zugleich redet Johannes vereinfachend und pauschal von den Juden, wenn er die Gegner Jesu meint. Dabei ging es Johannes gar nicht so sehr darum, die Juden zu stigmatisieren. Er wollte mit seinen Drohworten vor allem die Zweifler in den eigenen Reihen treffen. Doch seine Verwerfungen hatten in der Geschichte der Kirche eine verheerende Wirkung. Antisemitismus, personalisiert, zugespitzt in Judas. Judas wurde immer mehr zum dunklen Gegenbild, mit dem die Christen nichts mehr zu tun haben wollten. Judas, der nicht mehr bei den Zwölfen war, der die Auferstehung nicht erlebt hatte, ereignete sich als Sündenbock. Er hatte Jesus ja schließlich ausgeliefert. So wurde Judas zum jüdischen Schattenbruder des gekreuzigten Jesus. Und mit ihm und nach ihm die Juden als Kollektiv. Denn lange genug hieß es in der Christenheit, für unsere Schuld ist Jesus gestorben, aber Schuld an seinem Tod, das waren die Juden, Gottesmörder. Die Gestalt des Judas lädt mich dazu ein, die Texte achtsam zu lesen und die Wirkungsgeschichte bis heute mitzubedenken. Mag Judas im Schülerkreis derjenige gewesen sein, der Jesus an seine Gegner auslieferte? Alle im Schülerkreis waren dazu in der Lage gewesen. Und das Evangelium vom Gekreuzigten, gilt das nicht auch für Judas? Denn es heißt doch, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst. Und so erinnere ich mich an den Säulenkopf in der Kirche in Frankreich. Jesus trägt seinen toten Schüler Judas auf den Schultern. Ein Bild, das genau das ausdrücken will. Okay, einen schönen Freitag euch allen zusammen. Shalom.